ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Anne-Sophie Mutter.
Grüße, Herr Atassi.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich weiß gar nicht, muss ich Sie vorstellen? Also Ihren Namen, den kennt man. Sie sind Geigerin und ich übertreibe, glaube ich, nicht, wenn ich sage, dass Sie die bekannteste Geigerin weltweit sind. Und wir treffen uns heute, Frau Mutter, weil Sie eine Auszeichnung bekommen vom Land Baden-Württemberg. Auch nichts Neues für Sie, haben Sie schon mal bekommen. Die große Staufer-Medaille in Gold. Da sind wir jetzt doch bei der Neuerung. Insbesondere für Ihre Förderung des musikalischen Nachwuchses. Ist ein Herzensthema für Sie.
Das ist sehr früh ein Herzensthema geworden, weil ich das große Glück hatte, in Baden-Württemberg tatsächlich ganz früh Förderung erfahren zu haben. Ich war 6 oder 7, als ich einen Geigenbogen geschenkt bekam vom damaligen Wirtschaftsminister Rudolf Eberle, der dann auch wirklich stringent zusammen mit Filbinger und später dann dem Ministerpräsidenten Lothar Späth mein Leben begleitete, von dem ich wahnsinnig viele Inspirationen, Ballett und auch seine ganzen Auslandsreisen und dann den ganz entscheidenden, die ganz entscheidende Geste geschenkt bekam, nämlich Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hat das Land Baden-Württemberg eine Stradivari für mich vorfinanziert. Also stellen Sie sich vor, eine 16-Jährige, da reißt sich keine Bank drum, ihr Geld zu leihen, sodass diese wunderbare Stradivari zwar sehr nah meinem Herzen war, aber ungefähr so weit wie Mars von der Erde in der Erreichbarkeit. Und wenn damals das Land Baden-Württemberg die Geige nicht vorfinanziert hätte, ich weiß nicht, was passiert wäre. Und so hatte ich einige wirklich glückhafte Momente in meinem Leben, gerade in der Zeit, als ich noch hier gewohnt habe. Ich bin ja in Rheinfelden geboren und bin dann in Wehr aufgewachsen, habe zwar in der Schweiz Musik studiert, aber Baden-Württemberg ist natürlich auch meine kulturelle Heimat, gerade Stuttgart. To make a long story short, eben aus Dankbarkeit Rudolf Eberle gegenüber habe ich 87 eine Stiftung in seinem Namen gegründet, die heute auch noch existiert in Baden-Württemberg, und genau 10 Jahre später mit Lothar Späth eine Stiftung, respektive den Freundeskreis der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung in München. Mhm. Und warum bin ich so wahnsinnig hinterher, junge Kollegen zu fördern? Eben weil ich das große Glück hatte, am eigenen Leib zu erfahren, wie wunderbar es ist, wenn man in diesem Wust von Schwierigkeiten, der auf einen jungen Musiker einhagelt, doch auch immer wieder Mentoren findet, Menschen findet, die an einem glauben und einem bedingungslos fördern.
Und Sie haben diese Förderung erfahren und geben das heute auch weiter, wenn man das jetzt mal für die Stradivari anwendet. Ja, ja, zu so einer Ausnahmegeigerin gehört so eine Stradivari irgendwie dazu, ne? Aber die darf ja nicht nur rumliegen, die muss auch gespielt werden. Genau. Und ich habe gehört, Sie haben 2.
Ich habe 2 tatsächlich. Ich lebe aber komplett monogam mit der 2. Stradivari seit vielen Jahrzehnten. Die Emiliani, also die von Baden-Württemberg damals vorfinanziert, Stradivari.
Die liegt jetzt nur noch rum.
Die liegt rum, wird aber auch gespielt und vielleicht auch wieder mal im Konzert. Sie müssen ja denken, diese Instrumente sind von 1703 und das jüngere von 1710. Und wenn so eine Stradivari 40 Jahre ohne Pause um die Welt reist und dann ist es heiß und feucht in Südamerika und es ist wieder trocken in China und was weiß ich. Und es wird ständig bespielt und die Schwingungen und die Temperaturen, Feuchtigkeitsunterschiede, das ist schon Stress. Und es schadet einem Instrument gar nicht, wenn mal ein paar Jahrzehnte Ruhe einkehren. Denn mein Ziel muss es sein, am Ende meines Lebens oder meiner musikalischen Karriere, die Instrumente in gutem Zustand an jemanden weiterzugeben. Und dazu gehört eben auch Pausen, nicht nur für Menschen, sondern auch für Instrumente.
Ja, die werden ja auch immer wieder mal restauriert. Dann sonst könnten die gar nicht so toll aussehen nach 300, 400 Jahren.
Ja, und vor allen Dingen so gut klingen.
Geschichte. Aber Sie sind ja auch keine Sammlerin, sondern eine Spielerin. Ja. Wie tief ist man denn als Geigerin von Ihrem Format verbunden mit so einem Instrument, von dem jetzt böse Zungen sagen würden, ist doch nur ein Stück Holz?
Ja, das lässt sich natürlich für einen Nichtmusiker schwer erklären. Also wenn wir das mal neurologisch betrachten, ist es ja so, dass jeder Gegenstand, mit dem ich mich länger beschäftige, Bewegungsabläufe ausführe, sagen wir mal einen Tennisschläger, wird vom Gehirn irgendwann als Teil des Körpers akzeptiert. Und so ist nicht nur neurologisch physisch die Geige ein Teil des Körpers, sondern eben auch psychologisch und emotional. Das Wunderbare bei der Geige ist, dass du ja selbst zum Schwingkörper wirst. Also die Geige liegt ja hier auf dem Schlüsselbein, wird vom Kieferknochen gehalten. Also ich brauche keine Klangschalentherapie mehr, die kann ich mir selber machen.
Das spielt alles mit.
Das spielt alles mit, der ganze Körper spielt mit. Dementsprechend ist dieser Sprachübersetzer-Instrument natürlich etwas, was sehr nah auch an der Seele dran ist.
Frau Mutter, Sie haben es vorhin selber schon kurz erzählt. Sie sind ein Kind des Landes von Baden-Württemberg, sind aufgewachsen hier in Wehr, in Baden, so im Dreiländereck, am Fuße des Schwarzwalds, zwischen Schweiz, Basel, Frankreich und so weiter. Ja. Das ist eine spezielle Ecke. Um die zu verstehen, muss man eigentlich mal kurz dahin gereist sein. Ne?
Ja, man muss auch alemannisch schwatzen natürlich, in dieser Ecke von der Wald. Und es ist kulinarisch, kulturell einfach ein Traum. Und mit Stuttgart und Basel als die großen Eckpfeiler der Kultur, Basel mit seinen wunderbaren Museen, nicht, dass Stuttgart das nicht hätte, aber das fand ich an Basel immer besonders inspirierend, ist das eine wahnsinnig fruchtbare, und dann der Einfluss von Frankreich, eine wahnsinnig fruchtbare Ecke. Und gleichzeitig hatte ich eine Kindheit, die auch sehr von Natur bestimmt und beseelt war. Eine sehr ruhige Kindheit, natürlich weit ab von Smartphone oder diesen interessanten Teilen, die einem doch oft auch den Verstand rauben.
Da sind wir ja auch schon beim Klischee. Ne? Also Sie sind, ich höre eine tiefe Verbundenheit nach wie vor heraus, auch wenn Sie schon lange in München leben. Mhm. Oh Gott, wie lange leben Sie da eigentlich schon?
Also ich habe ja in der Schweiz studiert. Schon. Ja. Ich bin mit 10 in die Schweiz, habe natürlich noch teilweise zu Hause gelebt, aber bin dann von der Schweiz nach Monte Carlo und habe dann geheiratet, 89, und bin wegen meinem leider verstorbenen Mann nach München. Und dann sind meine Kinder da in die Schule, und ich mag München sehr gerne, weil es wirklich zentral in Europa ist. Offensichtlich liegt es mir ständig, mit anderen Kulturen andere Sprachen zu erfahren. Hm. Das ist eigentlich für mich der Hauptgrund, in München zu bleiben.
Es gibt ja so ein Klischee. Also Sie wurden immer wieder als Wunderkind, als Wundergeigerin schon im jungen Alter. Und anders als es sich, glaube ich, viele vorstellen würden bei großen Begabungen, wurden Sie ja nicht durch irgendjemanden gedrängt oder gefördert und mit der Peitsche dahingetrieben, sondern Sie haben selbst die Geige unbedingt in die Hand nehmen wollen. Wie kann man denn als Fünfjährige schon wissen, zumal die Eltern ja auch nicht begeistert waren, ich muss dieses Instrument haben? War also da schon diese Verschmelzung?
Ich würde nicht sagen, dass meine Eltern nicht begeistert waren. Also die waren schon sehr musikaffin. Sonst wäre ich wohl nicht auf die Idee gekommen. Denn wenn du es nie hörst, klassische Musik, das ist ja das Trauerspiel, der jetzt aktuell, dass klassische Musik im Alltag nicht mehr stattfindet und darum natürlich sehr, sehr viel weniger junge Menschen sich dazu hingezogen fühlen. Was du nicht kennst, kannst du dir nicht wünschen. Mhm. Also bei uns zu Hause wurde schon sehr, sehr viel klassische Musik und Jazz gehört, und daher kam sicher der Wunsch. Ich wollte diese Zauberkiste einfach mal ausprobieren, und ich wurde auch von meinen Eltern unterstützt, aber die haben das auch immer sehr, wie soll ich sagen, skeptisch betrachtet. Mein Gott, kleine Kinder haben ja Gott sei Dank sehr viele Wünsche und gehen durch viele Phasen von Hinwendung an ein Hobby. Ich bin offensichtlich sehr einseitig begabt und habe mich so in die Geige verliebt, und es hat sich so hochgeschaukelt.
Wenn Sie Ihr Talent wirklich so auch mit selbst gehoben haben, ja, wie viele Anne-Sophie Mutters sind uns vielleicht verloren gegangen, die niemand gehoben hat, die sich auch nicht selber heben konnten?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist auch einer der Gründe, warum ich in der frühen musikalischen Förderung so hinterher bin, weil jetzt nicht nur im Bereich Musik, sondern auf vielen anderen Gebieten ja auch eigentlich die Aufgabe der Eltern darin besteht, eine Begabung zu erkennen in einem oder eine Neigung in einem Kind zu erkennen und wenn möglich diese Neigung, diese Begabung zu fördern. Das ist natürlich sehr schwierig, erfordert Zeit, erfordert leider in vielen Fällen auch die nötigen finanziellen Mittel. Unsere Frühförderung, nehmen wir jetzt mal die Musiker, muss man sagen, ist praktisch nicht existent. Mhm. Das ist auch der Grund, warum wir bei den internationalen Wettbewerben überhaupt nicht im wahrsten Sinne des Wortes mitspielen. Also es ist ein großer Glücksfall gewesen in meinem Leben, dass ich so früh das tun durfte, was mir auch wirklich Freude bereitet hat.
Wer spielt denn da die erste Geige in der Musikförderung, wenn ich jetzt mal bei der Geigen-Metaphorik bleiben darf? Sind es die Asiaten?
Südkorea hat sich vor, ich glaube, 20 oder 30 Jahren vorgenommen, eine Kulturnation zu werden. Und das ist auch gelungen. Egal in welchem Fach, die südkoreanischen Musiker sind überall top vorne mit dabei. Da wird sehr früh gefördert. Die Förderung ist dort auch doch schon, wie wir das jetzt sehen würden, mit immensem Druck auch verbunden. Aber man könnte sich ja in der Mitte treffen, von null Druck und null Bock zu extremem Druck und Leistungsversagen kann man sich in der Mitte treffen, weil man weiß, dass ohne die Bereitschaft, Frustration und auch die Grenzen der eigenen Möglichkeiten zu kennen und immer wieder auszuweiten, dass man ohne diesen Prozess einfach nirgendwo hinkommt. Ist ja wurscht, was sie tun. Sie müssen immer gegen Wände rennen wollen und können, um eben den Raum, in dem sie sich im Moment emotional und auch intellektuell befinden, um den auszuweiten.
Ich frage mal so, Frau Mutter, wenn der eine oder die andere jetzt vielleicht denkt, also warum reden die denn jetzt über frühe musikalische Förderung? Wir haben doch ganz andere Probleme, Arbeitslosigkeit, stagnierende Wirtschaft und so weiter. Ja. Welchen Nutzen sehen Sie denn in so einer frühen musikalischen Förderung, selbst wenn nicht alle, die gefördert würden, dann nachher Virtuosen
sind? Ja, also das muss man nun wirklich nicht als Beruf ergreifen, zumal das schon immer eine brotlose Kunst war.
Sagen Sie, als die allererste
in Post-Corona wirklich katastrophal schwer geworden ist. Ganz einfach, weil es Kinder emotional aneinander bindet, ihre traditionellen Volkslieder zu hören, gemeinsam zu singen, den anderen Zungenschlag und auch die andere Art der musikalischen Ausdruckssprache kennenzulernen. Und über diese Emotionalität des Austausches ist, glaube ich, eine Basis des gegenseitigen Respekts und Verstehens schon ganz, ganz früh da. Und dieses Miteinander, wo ich genau hinhören muss und wo man jetzt auch mal still zuhört und dann hat man wieder die erste Stimme und spielt laut vor sich hin und dann tritt man wieder nach hinten. Es ist eine Schule fürs Leben.
Also ein verbindendes Element
es ist in einer
heterogener oder nett gesagt bunter werdenden Gesellschaft.
Genau, es ist der Kitt, es könnte der Kitt der Gesellschaft sein und wäre vorbeugend eingesetzt, eine wunderbare Art und Weise, fremde Kulturen einander zuzuführen und einfach ein Klima des gegenseitigen, liebevollen Umgangs miteinander zu trainieren.
Der Satz, ich habe da gerade eine junge Geigerin entdeckt, die für uns alle ein Wunder ist, der stammt von Herbert von Karajan und war gerichtet an Anne-Sophie Mutter und die ist bei uns in SWR 1. Leute, als Sie das mal gehört haben, dass er das gesagt hat, damals bei Ihrem Vorspiel 1976, ist schon einen ganzen Augenblick her.
Genau, Jahrtausend.
Was haben Sie damals gedacht, Frau Mutter?
Ach, ich glaube, ich habe das ganz lange nicht gehört und ich sehe da keine Schnittmenge, aber.
Man sagt ja, sie seien bei diesem Vorspiel die Ruhe selbst gewesen. Also viele andere hätten da wahrscheinlich einen frühen Herzinfarkt erlebt.
Gut, ich war natürlich auch extrem jung. Also ich war zu dem Zeitpunkt, ich bin ja da Jahrgang 63, zu dem Zeitpunkt im Dezember 76 war ich also 13. Und hatte mir sowieso keine, also ist ja witzlos. Ich wollte ja auch nicht.
Um aufgeregt zu sein.
Nee, ich glaube jung genug, um einfach zu denken, ja, ist ja witzlos, warum gehe ich da überhaupt hin? Eigentlich wollte ich ja auch nicht. Und dann bin ich halt hin, weil meine Lehrerin das so eine, die ich abgöttisch geliebt habe, Aida Stucki, weil die das so eine tolle Idee fand. Und dann bekam ich nichts zu essen. Das ist bis heute, ich habe gerade Müsli gegessen, keine Sorge. Immer noch schwierig, weil wenn ich hungrig bin, dann... ja gut, dann habe ich halt vorgespielt und ich habe so gut es ging gespielt und wollte einfach nur nach Hause und weiter in den Musikunterricht gehen und meine Ruhe haben. Aber dann sagte der große Meister, ich freue mich mit Ihnen nächstes Jahr in Salzburg aufzutreten. Und Schluss war's mit der Ruhe.
Ja, und das war der Beginn einer ziemlich märchenhaften Karriere, wenn man sich die so anguckt auf der Timeline. Sind Sie immer so cool geblieben? Ist es nicht in der Klassik, wenn man ganz nach oben will, da wo Sie sind, fürchterlich kompetitiv?
Ich glaube, je mehr man weiß, und da sind wir jetzt beim Thema, warum man mit 13 vorspielt und einem überhaupt nicht erschüttert und später dann schon, weil man ja irgendwann, hoffentlich bald dann nach dem 13. Lebensjahr reflektiert über das, was man tut und wo man es tut und wo man hin will. Und wie in jedem Leben ist es aber, glaube ich, gerade in einem Leben, dem man ja in der Öffentlichkeit ständig beurteilt wird, wichtig, dass man seine Mitte findet und dass man weiß, dass man am Ende des Tages auch nur ein Mensch ist, der sein Bestes gibt. Also wenn ich jetzt Neurochirurg wäre, ja, ich glaube, das wäre nichts für mich. Da hätte ich einfach Todesangst.
Kein alternativer Berufswunsch gewesen?
Nein, dass ich jemandem schade. Und so beruhige ich mich, wenn es denn notwendig ist vor jedem Konzert und auch meinen Pianisten. Und wir sagen uns oft, it's no neurosurgery. Ja, es stirbt keiner, wenn wir eine falsche Note spielen. Ich glaube, es geht einfach immer um die Freude und darum, dass das Leben, dass wir alle ein Work in Progress sind.
Ärgern Sie sich trotzdem, wenn mal sowas passiert? Falsche Note oder so ein Patzer?
Falsche Note nicht, wenn ich, was sehr selten der Fall ist, aber was schon vorkam, aus guten oder nicht so guten Gründen, nicht optimal vorbereitet war, dann ärgert mich das sehr, weil ich weiß, ich muss die Verantwortung dafür tragen. Wenn die Tagesform nicht meinen 100% entspricht, aber eben die Tagesform ist, dann kann ich damit inzwischen leben.
Gut, Tagesform ist eine Sache. Man fragt sich ja schon, Sie haben ja teilweise dann auch multiple Touren, die dann so nebeneinander herlaufen mit vielen, vielen Werken, die Sie offensichtlich auch alle auswendig vortragen.
Ja.
Und das natürlich mit dem Anspruch der Perfektion.
Ja gut, Perfektion ist glaube ich, ein Konzept, das ja den Tod bedeutet. Perfektion wäre ja etwas Abgeschlossenes. Und ich glaube, kein Künstler, also vor allen Dingen kein kreativ schaffender Künstler, würde so ohne weiteres sagen, dieses Werk von mir ist perfekt. Ich wette, Michelangelo würde auch an David irgendwas finden, was er anders machen würde. Hm. Und das ist ja auch okay. Es ist ja immer nur eine Momentaufnahme, glaube ich. Und das lernt man im Laufe des Lebens. Mir persönlich ist es wichtig, dass ich nicht in dem Finden einer Formel verharre, sondern dass ich mich immer wieder hinterfrage und einen neuen Ansatz wage, weil es viele, und das erfährt man auch immer wieder im Dialog mit lebenden Komponisten, dass die auch viele Sichtweisen eines und desselben Werkes zulassen. Und das ist wahnsinnig befreiend, weil man daraus ja den Rückschluss ziehen könnte, dass das großer Wahrscheinlichkeit bei Beethoven und Mozart auch so war. Und dieses Dogmatische, hier wird nicht vibriert, hier wird nicht gelebt, das funktioniert nicht.
Heißt aber auch, dass Sie eigentlich jetzt schon sagen können, fertig werden, das gibt es eigentlich
nicht. Das gibt es nicht.
Wir machen so lange weiter, bis irgendwann fertig ist.
Nee, also vorher ziehe ich dann schon den Stecker aus dem Tourplan.
Und Frau Mutter, wenn Sie heute auf die alten Grammophonplatten schauen, ja, mit Ihnen drauf als junge Frau oder auch als Mädchen auf dem Cover, wie schauen Sie da heute auf diese Zeit? Also sind Sie so mit allem, was Sie gemacht haben, zu jeder Zeit immer d'accord? Oder gibt es eine Zeit in Ihrer Karriere, von der Sie sagen, auf die hätte ich wirklich verzichten können?
Also was die Betrachtung der Cover angeht, keine Ahnung, weil ich das letzte Mal ein Cover angeguckt habe, ich weiß gar nicht warum.
Gut, lassen wir die mal beiseite.
Genau, die lassen wir mal aus. Also ein Leben ohne Krisen, ein Leben ohne Zweifel und Verzweiflung, ein Leben ohne große Verluste und Erschütterungen gibt's nicht. Und das ist so. Die Frage ist immer, wie man mit diesen Situationen umgeht und was man daraus lernt und was es aus einem macht.
Man könnte ja schon sagen, dass Sie ein außergewöhnliches Leben hatten. Wir haben als Jugendliche natürlich schon Zeit im Fernsehen verbracht, in der das für eine Jugendliche noch nicht normal war, dass Sie da einfach zu sehen waren und sich äußern mussten, durften, konnten. Das ist ja nicht Social Media gewesen, wo das heute irgendwie alle machen, sondern es war eine ganz andere Zeit. Sind Sie da schneller vielleicht erwachsen geworden als andere oder mussten schneller erwachsen werden? Ich muss sagen, Sie sind ja schon so lange da. Und dann,
weil ich mein 50-jähriges, 50 Leute, 5-0 Bühnenjubiläum.
Also Anne-Sophie Mutter ist einfach schon ewig da. Der Dinosaurier winkt noch. Und weil Sie so
aber
viel
nicht mehr
lang,
keine Sorge, es ist bald vorüber. Naja, gut, die paar Auftritte im Fernsehen, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich war es ja wahrscheinlich schon immer Stoiker. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet und meistens ist das Beste eingetreten. Und
also es ficht
das alles nicht so wahnsinnig.
Hat sie gar
nicht so wahnsinnig ernst genommen.
Nicht prägend.
Nee. Also andere Dinge waren in meinem Leben prägend. Meine sehr enge auch menschliche Beziehung zu meiner Lehrerin Aida Stucki war enorm prägend. Meine Beziehungen mit den lebenden Komponisten sind eine sehr prägende Erfahrung. Meine kurze Ehe mit meinem wunderbaren Ehemann und Vater meiner beiden Kinder waren natürlich ohne Frage die schönste Zeit meines Lebens, zwei Kinder zur Welt zu bringen. Das ist, also, was Schöneres als Mutter zu sein, gibt es sowieso nicht.
Sie sind ja vielfach porträtiert, aber das irgendwie am Ende in diesem Bild, was man behält, doch zu kurz gekommen. Diese Frau, die ganz, ganz früh Witwe geworden ist. Also was alle wissen ist, hat über 50 Jahre die klassische Welt mitgeprägt, zumindest mal auf ihrem Instrument.
Ja.
Was viele gar nicht wissen, ist, dass sie was ganz anderes geschafft haben, nämlich als Mutter, als früh verwitwete, alleinerziehende Mutter, zwei kleine Kinder großzuziehen.
Ja, also ich habe großen Respekt vor meinen Kolleginnen. Es gibt wahnsinnig viele Frauen und auch Männer, die Kinder alleine großziehen müssen. Und das ist eine große Herausforderung.
Wie sehr hat sie das verändert? Gab es eine Anne-Sophie Mutter davor und eine danach? Nach dem Tod ihres Mannes?
Ich glaube, mein Blick auf die Endlichkeit und auch den Wert des Lebens, wenn man, wie das ja bei Krebserkrankungen oder meisten Erkrankungen der Fall ist, von jetzt auf sofort aus der Normalität gerissen wird und dem Tod ins Auge schaut, natürlich hat das meinen Blick aufs Leben, die Intensität, mit der ich lebe und dieses ewige Mantra von, ich überlege, wann ich aufhöre, weil ich nichts für selbstverständlich nehme. Das ist ein bisschen ein Leben auf der Überholspur. Das ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend, weil du sicher sein willst, dass wenn du morgen stirbst, du nicht zu viel Regrets hast. Aber natürlich habe ich die. Und natürlich zahlen Kinder von alleinerziehenden Eltern auch ihren Preis und ohne einen Vater aufzuwachsen. Das kann man nicht kompensieren. Ohne eine Mutter aufzuwachsen lässt sich auch nicht kompensieren. Am Ende des Tages, glaube ich, scheitern Eltern teilweise immer. Bin ich sicher auch teilweise gescheitert. Aber ich glaube, dass ich einen sehr viel klaren Blick auf mich habe. Jetzt. Und ich habe wahnsinnig viel von meinen erwachsenen Kindern gelernt. Und ich sehe auch die Notwendigkeit, dass jede Generation, also vor allen Dingen spätestens, wenn man so alt ist wie ich, besten noch früher, damit beginnen muss, über die eigene Kindheit nachzudenken, über die Traumata, die man selbst von den Eltern und deren Eltern übernommen hat und die man, ob man es will oder nicht, durchs Leben trägt. Und es geht ja, glaube ich, im Leben muss es darum gehen, dass man ein besserer Mensch wird, weil man auch reflektiert über sich selbst, wo die Trigger sind und wie man dieses kleine Kind in sich ins Erwachsenenleben bringt und somit eine Person wird, die mehr vergibt, die ausgeglichener durchs Leben geht. Und ich muss sagen, da war die Musik auch immer ein tolles, ich würde nicht sagen Vehikel, aber wirklich a friend for life. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich je zur Geige gegriffen hätte, wenn es mir mal nicht gut ging. Also ich würde die Musik auch nie missbrauchen als meinen Heulkasten. Aber diese Kommunikation durch die Musik und etwas mit anderen zu teilen, war immer eine große Bereicherung in meinem Leben und wird es auch bleiben.
Frau Mutter, Sie haben früh die Erfahrung eines schweren Verlustes machen müssen, wurden Witwe mit Anfang 30, haben dann zwei Kinder großgezogen und eine Weltkarriere gemacht. Jetzt werden viele denken, ja, die hatte bestimmt jemanden zur Hilfe. Hatten Sie.
Ja, natürlich.
Aber ich sag mal so, was sagen denn Ihre Kinder dazu heute, wenn Sie die fragen? Sagen die, war doch alles super, Mama. Weil ich stelle es mir auch nicht einfach vor, Sohn und Tochter einer Mama zu sein, die viel in der Öffentlichkeit stehen.
Beiden schon. Ja, ich glaube, das mit der Öffentlichkeit, genau. Erstmal selber fragen Sie zwei erwachsene Menschen, müssen Sie Arabella in London anrufen und Richard in Berlin. Wir haben immer ein sehr privates Leben gelebt und Richard ist eigentlich auch nur in Erscheinung getreten, wenn es um Roger Federer ging. Da hat er wissentlich und willentlich in den sauren Apfel der Öffentlichkeit gebissen. Meine Tochter hat es verstanden, sich komplett aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Sie wollte das so. Natürlich habe ich das respektiert und die Presse hat das im Übrigen auch respektiert. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man das offen kommuniziert und respektvoll miteinander umgeht, dann funktioniert das sehr gut. Also ich kann mich jetzt nicht beklagen, dass man mich in die Öffentlichkeit gezerrt hätte. Ich habe mich berufsbedingt in die Öffentlichkeit begeben, aber sonst ein komplett privates Leben geführt.
Und Sie waren auch nicht so eine Mutter, die gesagt hat, also ich bin eine große Geigerin, hier muss Musik gemacht werden und
unbedingt.
Ihr müsst Musiker werden.
Hier wird geputzt und ich sitze auf dem Sofa. Nee.
An der Stelle müssen wir vielleicht wirklich mal Roger Federer jetzt endlich auflösen. Also wenn man nicht den Film gesehen hat, der 2023 über Sie
zu meinem 60.
wurde, zu Ihrem 60. Geburtstag. Ich wollte es nicht sagen, aber danke, dass Sie es gemacht haben. Es ist ein SWR-Film, der ist auch noch zu finden in der ARD-Mediathek, aktuell von Sie. Sigrid Faltin, Kollegin, die sie auch lange bearbeitet hat, um diesen Film machen zu können.
Stimmt, wohl wahr.
Ein sehr intimer Film. Und da spielt Roger Federer eine Rolle, weil er eine Rolle in ihrem Leben spielt.
Er hat natürlich in der Vergangenheit, als er noch aktiv spielte, eine noch größere Rolle gespielt. Und ich kann nur sagen, also das Bonusmaterial zu DVD ist der absolute Burner, weil auf dem Bonusmaterial nämlich das 50-minütige Interview mit Roger Federer zu hören ist. Und es ist deshalb so spannend, weil auch für einen Nichtmusiker klar wird, wie groß die Schnittmenge ist zwischen dem Einzelsportler Federer und dem Solisten. Psychisch, also mental, gibt es da unglaubliche Parallelen und auch von den ganzen Trainingsabläufen. Und deshalb kann ich das nur empfehlen. Ja, warum Roger Federer? Weil von Anbeginn seiner Karriere wir ihn, also hauptsächlich Richard, sehr früh auserkoren als seinen Helden. Und wir sind dann tatsächlich doch öfter auch hinter Roger hergereist. Und dann hat sich irgendwann mal eine persönliche Begegnung ergeben. Und einer der schlagenden Argumente, warum ich diesen Film dann auch wirklich sehr, sehr gerne mit Frau Faltin zusammen gestaltet habe, war ihre Idee, dass ich mit Freunden über Musik, mein Leben und meine Hobbys spreche. Und ich wollte nie ein Porträt, das sich so um die Musik kreist, weil Musik ist ein großer, aber nicht der einzige Teil meines Lebens. So ein Roger Federer, wie auch ein Zaubererfreund aus New York, Steve Cohen und auch Komponisten und so weiter, sind eben auch wichtige Wegbegleiter. Und Roger Federers Arbeitsethik, seine wahnsinnige Zugewandtheit allen Menschen gegenüber hat mich immer fasziniert. Und die Fähigkeit, dass er so lange auf so hohem Niveau gespielt hat.
Eines ist mir aufgefallen, nämlich dass Roger Federer gesagt hat, der ja schon am Ende seiner Karriere stand, auch beim Gespräch.
Ja.
Es gibt ein Leben nach dem Sport und da waren Sie nicht d'accord. Für Sie gibt es kein Leben nach der Musik?
Also ich wollte ihn ja immer davon überzeugen, gut, ich war einer von Millionen von Fans, das ist so ein Leben ohne Roger Federer auf dem Platz, gibt's nicht, also weiter spielen.
Der Arme.
War ja so gemeint. Ja, also wie er abgetreten ist, die Art und Weise, mit welcher Konsequenz, aber auch Eleganz und mit wie viel Emotion Richard und ich waren in der O2 Arena in London dabei, als Nadal und er
echte Fans.
Ja, wirklich leidenschaftlich weinend sich um den Hals fielen. Das war wahnsinnig berührend und ich kann es ihm nachempfinden, dass es schwer ist, diese große Leidenschaft ziehen zu lassen. Aber welche Größe gehört dazu, sich dazu zu entscheiden, wenn man doch eigentlich noch ein paar Jahre gehabt hätte? Hm. Also wirklich vorbildlich und ich denke, dass das auch in meiner Entscheidungsfindung Fußstapfen sind, die ich beschreiten werde oder denen ich nacheifern werde.
Wir sehen ja alle immer nur die Sonnenseite. Ne? Bei Federer sehen wir die Sonnenseite,
so
wenn er Wimbledon gewinnt.
Ja.
Wir sehen bei Ihnen die Sonnenseite, wenn Sie in glamourösen Kleidern virtuos auf den Bühnen der Welt solieren mit den bedeutendsten Orchestern der Welt. Was wir aber nicht sehen, vielleicht wollen wir es auch gar nicht sehen, ist die harte Arbeit dahinter.
Ja.
Aber wie viel Raum nimmt die ein?
Ja, natürlich sieht man auf der Bühne oder auf dem Center Court nur die Spitze des Eisbergs. Darunter sind aber Wochen, Monate, Jahre von Vorbereitung. Ich glaube, bei Roger Federer war es dann am Ende der Karriere auch so, dass er, und ich glaube, er spricht auch in dem Interview darüber, dass er auch nicht mehr längere Zeit aussetzen konnte, damit die Maschinen laufen, also immer so ein Mindesttraining. Und das ist bei mir natürlich mit Anfang 60 auch so. Ich konnte früher 2-3 Monate Pause machen, habe überhaupt nichts gemerkt. Geige in die Hand genommen, kurz gestimmt, 3 Minuten später hätte ich auf die Bühne gehen können. Das würde ich jetzt heutzutage nicht mehr machen. Das heißt, auch in einer Phase wie beispielsweise jetzt, in der ich 3 Monate keine Konzerte habe und eigentlich Urlaub machen wollte, kannst du vergessen, weil ich ja auch dieses Projekt habe, die letzten 8 oder 10 der Werke, die für mich geschrieben wurden, aufzunehmen, damit meine Kollegen in der Findung dieses Repertoires, aber auch im Studium des Repertoires, es ein bisschen leichter haben. Mhm. Naja, also du übst eigentlich, ich würde nicht sagen pausenlos, aber es ist ein kontinuierliches Training, um die Form zu halten. Also da muss man etwas schon wahnsinnig gerne tun.
Den Status, auch wenn man da steht, wo Sie stehen, dass man das nicht muss, den gibt es nicht.
Ich glaube, das wäre vermessen zu behaupten, dass es ohne Schweiß abläuft.
Sie haben alle großen Violinkonzerte eingespielt. Also
viele
alle ist ein großes Wort.
Ja, genau.
Beethoven, Brahms, Sibelius, Bruch,
Stravinsky,
Mozart natürlich.
Prokofiev, Bartok.
Können Sie vielleicht mal beschreiben für Leute, die nicht so tief in der Musik stecken, was macht es denn aus, Ihr Metier, die klassische Musik aufzuführen? Was ist der Zauber?
Ich glaube, der Zauber ist es, wenn man ein Werk aus dem 17. Jahrhundert spielt, dass man feststellt, wow, ich kann an dieser Emotionalität sofort andocken, an dem Leben, an dem Menschen, an der Ausdrucksfähigkeit, ohne dass ich, also natürlich ist es schön, wenn man da noch ein bisschen mehr weiß über den Komponisten und wenn es das gibt, Mozartbriefe oder so liest, aber auch ohne autobiografisches oder biografisches Material dieser Künstler in Händen zu halten, ist es eine sehr emotionale Nachricht aus der Vergangenheit, die aber an Aktualität überhaupt nicht verloren hat. Und ich war kürzlich in Lady Macbeth, der Oper oder auch any Mozart-Opera. Die sind so gesellschaftskritisch und es geht ja auch immer um Machtmissbrauch, natürlich auch den Missbrauch von Frauen im Sinne von, es wird über Frauen bestimmt, Frauen werden verheiratet, Frauen werden verschickt, Frauen werden weggesperrt. Also nicht nur Frauen, aber sehr erschreckend oft trifft es uns Frauen. Das sind ja Themen, die sind wahnsinnig aktuell. Also es ist nicht so, dass die Probleme der Gesellschaft im 18. Jahrhundert weniger geworden wären. Und das, was früher vielleicht die Knechtschaft unter dem Adel war, das ist heute die Knechtschaft unter der Hochfinanz.
Und das kann ich spüren, wenn ich in diese Werke reinhöre?
Das kann ich spüren, wenn ich mich in die Werke hineinversetze. Und dann habe ich als Interpret ja die Chance, es zwar in einer gewissen Objektivität, aber doch auch mit dem subjektiven Blickwinkel des Jetzt und meines Lebens und meines Verständnisses über das Werk zu interpretieren, sodass ich sozusagen zur Spokesperson werde dieser Komposition. Und das ist ein Sprung ins Jetzt und heute und es ist was ganz Aktuelles.
Anne-Sophie Mutter ist bei uns, Star-Geigerin, werden Sie immer wieder genannt. Mögen Sie eigentlich diesen Begriff?
Solange Sie nicht sagen Cellist oder Timpanist oder Xylophon, nichts gegen das Xylophon, aber gut. Triangel.
Reden wir noch ein bisschen.
Meister-Triangelspielerin, aber gut. Bei der Triangel ist es wirklich so, wer da falsch einsetzt, das hört dann jeder.
Sie wurden ja oft in Ihrem Leben gefragt, ja gab es denn da noch oder gibt es da jetzt einen aktuellen Mann in Ihrem Leben oder so? Ich würde ja vielmehr fragen.
Warum Singular?
Gibt es da noch ein anderes Instrument in Ihrem Leben?
Also das Klavier gibt es noch und ich habe noch ein Cembalo. Ich habe noch den Kochlöffel, das ist auch ein Instrument. Selten. Also ich muss sagen, in meiner Freizeit habe ich Besseres zu tun, als zu musizieren. Da gehe ich dann wandern oder ins Kino oder sitze auf dem Sofa, koche, treffe Freunde. Und ich habe ja noch einen alten Dackel, um den ich mich kümmere, den ich jetzt seit Neuestem im Wägelchen durch die Gegend schiebe, weil Bonnie ist nicht mehr so ganz fit.
Auch ein Thema, das sich durch ihr gesamtes Leben zieht.
Ich liebe Tiere. Ja, ich liebe Tiere und ich liebe Dackel.
Oder
er ist ein rauer Dackel. Also es gab ja Bonnie und Clyde. Ja. Das waren zwei wirklich brutale Mörderinnen, muss man schon sagen. Da musste man bei jedem Spaziergang die Ferne scouten, egal ob es ein Rentner war oder ein Hase, was sich bewegt hat, wurde verfolgt.
Weil es Jagdhunde sind.
Es sind Jagdhunde, ja. Die sind auch und in Dachsbauten tagsüber. Genau. Ja, also wirklich tolle, eigenständige Denker und Lenker, hinter denen ich hergehechtet bin. Und jetzt ist es halt umgekehrt. Jetzt hechtet Bonnie hinter mir her. Mhm. Oder ist ein Wägelchen.
Wenn man sie ein bisschen kennenlernt, dann kann man sie sich doch etwas besser vorstellen, auf einem Sofa sitzend. Ansonsten fällt einem das, glaube ich, eher schwer. Und deswegen komme ich jetzt auch nochmal zurück zu Ihrer Arbeit, nämlich zu dieser Liaison aus der Solistin und dem Orchester. Ja. Da habe ich mich oft gefragt, wenn man da so zusammenkommt, Sie müssen ja auch mit unterschiedlichen Orchestern
spielen. Ja, ja.
Wer dient da eigentlich wem? Was ist das für eine Zusammenkunft?
Naja, ich glaube, es war Mendelssohn, der gesagt hat, Kammermusik ist wie ein Dialog. Das Musizieren hat ja viel mit Dialog zu tun. Klar weiß ich, über welches Thema wir sprechen wollen. Ich habe auch eine Meinung über das Werk. Und dann kommt der Dirigent dazu. Und sie oder er haben auch eine Meinung. Und dann haben wir das Orchester, das an sich ja ein Instrument ist mit ganz spezifischen Fähigkeiten. Also nehmen wir mal Chicago. Chicago hat ein extrem virtuoses, sehr helles, schneidend ist es so negativ besetzt, ich meine es aber sehr positiv, virtuoses Blech. Da würde man dann, das würde man immer raushören, das färbt natürlich den Klang. Die Wiener Philharmoniker haben diesen wunderbar satten Streicherklang. Das sind alles ganz persönliche Färbungen, die schon mal das Situative der Interpretation verändern. Also das Timbre, sehr wie eine Stimme. Das Timbre des Orchesters bestimmt auch in gewisser Weise die Interpretationsfärbung. Und dann spielt man einfach. Man spielt drauf los. Dann nimmt der Dirigent das Tempo des Solisten an. Ich nehme ein bisschen seins auch an. Wir schaukeln uns da meistens in der Mitte ein. Ich überlege mal, okay, das ist jetzt eigentlich langsamer, als ich spielen wollen würde. Probieren wir es mal aus.
Ja.
Wie läuft das? Wenn es ja gar nicht läuft, dann drücke ich schon aufs Gas.
Also es ist eine Dreiecksbeziehung.
Es ist absolut eine Dreiecksbeziehung.
Wann merken Sie denn, wenn so diese, weil das Orchester hat ja keine, Sie als Solistin, Sie können zum Orchester sprechen.
Ja.
Der Dirigent kann zum Orchester oder zu Ihnen sprechen.
Ja.
Wie spricht das Orchester zu Ihnen? Sind es die Blicke, ja, wenn Sie merken, der Korpus ist wütend oder nicht zufrieden? Wie äußert sich das?
Also man hört es natürlich und manches wird auch verbal angesprochen. Ich habe auch schon mich zu Orchestern umgedreht. Das war in Polen so, als ich Lutosławskis wunderbare Werke aufgeführt habe und ich persönlich verletzt war, weil das Orchester desinteressiert wirkte. Und ich habe mich dann irgendwann umgedreht und gesagt, Leute, das ist euer Komponist. Es ist eine Riesenehre. Er steht hier vor uns, er dirigiert und ich erwarte jetzt ein bisschen mehr Engagement. Habe ich mir damit Freunde gemacht? Sehr wahrscheinlich nicht.
Wie war die Reaktion?
Erstmal grimmig. Und dann habe ich einfach weiter gegeigt wie ein Wahnsinniger mit absoluter Dedication und Leidenschaft. Und irgendwann hatte ich sie, glaube ich, so, weil sie sagte, okay, dann machen wir
das halt so. Christoph Penderecki hat es getan, John Williams hat es getan, André Pelvin hat es getan. Die haben eigene Werke für sie komponiert. Ja. Der Münchner Komponist und Klarinettist Jörg Wiedmann hat es getan. Also das ist nur ein Auszug aus vielen. Wenn man Ihnen so ein Werk auf den Leib schreibt, was reizt Sie denn daran, sowas dann uraufzuführen?
Gute Frage. Ich glaube, das Gefühl des möglichen Versagens oder des ziemlich zwingenden Versagens reizt mich. Es ist schon so ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge, weil ich schaue mir das Werk und denke, nee, nie und nimmer. Also das wird ja nie was. Und dann brauche ich meistens eine ganze Weile, mich überhaupt zu überwinden, meinem Waterloo ins Auge zu schauen. Das ist mir kürzlich auch mit einem ganz, ganz kurzen Werk passiert, einer wunderbaren, jungen, iranischen Komponistin, die in der Nähe von Amsterdam lebt, Aftab Davishi. Mhm. Sie hat einen Klagegesang für Geige Solo für mich geschrieben und ich muss gestehen, ich hatte die Partitur da liegen und lief immer drum rum und dachte, ja, heute mal nicht, heute übe ich mal was anderes. Also es ist so eine ambivalente Beziehung.
Werden Sie denn da gefragt? Also ruft Sie da jemand an und sagt, Frau Mutter, ich würde sehr gerne was für Sie komponieren, darf ich? Und Sie sagen, na gut, wenn es sein muss.
Auch das passiert, aber in den meisten Fällen, auch in dem Fall von Davishi, Frau Davishi, bin ich diejenige, die aktiv wird. Ich habe einen Artikel in der Zeit vor langer Zeit gelesen über sie und fand sie total spannend. Dann habe ich sie auf Spotify gesucht und gefunden. Dann auch über, ich glaube, einen Verlag hatte sie zu der Zeit gar nicht, über irgendjemanden jedenfalls ausfindig gemacht. Und dann haben wir uns getroffen in Dortmund. Ich habe auch eine wunderbare iranische Bratschistin inzwischen als Stipendiatin meiner Stiftung. Und so war diese Brücke zu den iranischen Komponistinnen schnell geschaffen. Und ich möchte den Frauen in Iran unterstützen, zu einer Stimme verhelfen. Nun haben wir auch diesen fantastischen Film, der als deutscher Film eines iranischen, nach Hamburg ausgewanderten Regisseurs, Die Früchte des Feigenbaumes, für die Oscars als bester ausländischer Film nominiert ist. Also Gott sei Dank wird über den Iran und über die Situation der Frauen ja weiträumig berichtet, aber es ist mir auch wichtig, das in der Musik festzuhalten.
Also da gibt es eine zweite Ebene und die kann auch wichtig sein, also neben der Musik auch. Ja. Und es kommt ja jetzt tatsächlich dann am 3. April auch zur Aufführung des Werkes.
Ja, ne? Zur Aufführung in New York in Carnegie Hall. Genau. Da ist Aftab dann auch da und wir werden über das Werk sprechen, bevor ich loslege. Und ich freue mich wahnsinnig darauf. Das Wunderbare an diesem kurzen Stück ist ja, dass ich es auch eigentlich jederzeit als Zugabe spielen kann. Und so war es auch gedacht.
Gibt es eigentlich irgendwas, woran Sie sich die Zähne ausbeißen musikalisch?
An vielem, aber für vieles gibt es auch Lösungen. Aber es gibt ein Werk, nämlich das Schönbergsche Violinkonzert, das ich immer wieder rausnehme und meine Kollegen wissen, wovon ich spreche. Und dann denke ich mir, wie viel Lebenszeit als Musiker liegt jetzt noch vor mir? Ich glaube, ich studiere doch lieber die Beethoven-Quartette.
Aber also, das als unspielbar gilt?
Also ich finde, ich habe keinen emotionalen Zugang gefunden. Manchmal verliebt man sich in etwas, was wahnsinnig sperrig ist und einem unfassbar viel Kraft und Zeit kostet und dann ist auch gut. Mhm. Aber wenn es nur eine intellektuelle Exerzitie bin, dann kommt vielleicht meine natürliche Faulheit durch und denke mir, nee, mach lieber was anderes.
Sie nutzt im besten Sinne immer wieder ihre Stellung im Musikleben, um sich für die Bedürftigen, die Schwachen, die nicht so Privilegierten einzusetzen. Das hat ein Komponist, nämlich Jörg Wiedmann, bei der Preisverleihung des Klavierfestivals Ruhr über Sie gesagt, Anne-Sophie Mutter in SWR1, Leute. Sie sind zum Beispiel seit 2021 Präsidentin der Deutschen Krebshilfe, in der Nachfolge von Fritz Pleitgen, Ex-WDR-Intendant, angetreten. Was bewegt Sie denn dazu, so eine prominente Rolle im Kampf gegen den Krebs einzunehmen?
Der Kampf gegen den Krebs, der in jeder Familie wütet, das ist etwas so Aktuelles und so sich mit unter den Bürgern abspielendes Drama, das wir alle schon miterleben mussten, entweder selbst direkt betroffen oder ein Angehöriger ist davon betroffen. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen für mehr Prävention und auch für eine bessere Versorgung in der Palliativmedizin zu werben. Auch darauf hinzuweisen, dass beispielsweise der Dialog zwischen Arzt und Patient sich noch verfeinern kann. Und dass wir als Patienten doch gerne den Arzt auch als Partner an unserer Seite wüssten, der mit emotionaler Kompetenz die Zukunftsaussichten darlegt und ein Todesurteil mit der Diagnose auszusprechen, ist einfach nicht zielführend, weil es dem Patienten ja in keinster Weise auch als Lebewesen mit Seele und Herz versteht. Ja, da gibt es viele, viele Bereiche, abgesehen von der Forschung, die es zu unterstützen gilt. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass nach 50 Jahren die von Mildred Scheel ins Leben gerufene Organisation Deutsche Krebshilfe so wunderbar implementiert ist, auch im Bewusstsein der Bundesbürger, und dass wir mit großzügigen Spenden, mit kleinen Spenden, aber auch mit großen Spenden immer wieder in den dringend notwendigen Weiterentwicklungen der Forschung, beispielsweise jetzt Pankreaskrebs. Mhm. Das ist ja leider eine Bauchspeicheldrüsen, ist leider eine Krebserkrankung, die aus welchen Gründen auch immer im Vormarsch ist. Und das ist eine Diagnose.
Heftige Diagnose.
Anders als jetzt, sagen wir mal, bei Darmkrebs beispielsweise eine Diagnose, die ja
sehr, sehr schnell leider zum Tode führt. Sie haben es gerade gesagt, also es ist Ihnen überhaupt nicht schwer gefallen, wahrscheinlich dieses repräsentative Amt zu übernehmen. Welche Erfahrungen sammeln Sie denn da jetzt in diesem Amt als Präsidentin?
Also das Thema an sich reißt bei mir natürlich immer wieder Gräben auf. Mein Mann ist ja an Lungenkrebs, an Nichtraucherlungenkrebs gestorben. Und Mitte der 90er Jahre war die Onkologie tatsächlich noch mittelalterlich, muss man sagen. Er hat derartig hohe Strahlendosen bekommen zur Bestrahlung. Es wurde natürlich auch ein Lungenlappen entfernt. Und bei der Bestrahlung sind dann Rippen gebrochen. Die Chemotherapie war auch eine einzige Sauerei. Hätte es eine Alternative gegeben, sehr wahrscheinlich nicht, also gar nichts tun. Und da muss man schon dankbar sagen, dass die Wissenschaft unglaublich vorwärts gekommen ist und dass gerade die genomische Medizin in der Fähigkeit, eben dieses eine mutierte Gen auszuschalten, auszuknipsen wie ein Lichtschalter, das ist natürlich ein Geschenk an die Menschheit. Was das langfristig wieder für Nebenwirkungen bringt, ich weiß es nicht. Es ist auch ein Amt, das doch sehr, sehr viel Raum einnimmt und sehr viel Energie einnimmt und neben meiner Tätigkeit als Musiker schon grenzwertig,
Sie haben, glaube ich, kann es überhaupt eine stärkere Motivation geben zu helfen als die eigene Verlusterfahrung? Sie haben es vorhin, glaube ich, sehr diplomatisch formuliert, die Erfahrungen, die Sie auch mit der Kommunikation damals gesammelt haben, die haben Sie auch oft als sehr schwierig dargestellt.
Mit den Ärzten?
Ja.
Ja, ich war ja hochschwanger mit unserem zweiten Kind, unserem Sohn, und wurde dann, ich glaube, ich war im 8. Monat mit der Diagnose konfrontiert, und die wurde, es war ja Stage 4 Cancer. Und ich bin dann rausgetaumelt und dachte mir noch, jetzt nur aufpassen, dass ich jetzt keine Fehlgeburt kriege, keine Panik, ganz ruhig bleiben. Der Kleine soll ja davon nichts mitbekommen. Also da hätte ich mir natürlich auch einen Arzt gewünscht, der das, sagen wir mal, geschickter rüberbringt. Aber gut, es gibt immer eine Steigerungsform. Und man muss ganz klar sagen, in der Ukraine zu leben oder im Iran, ich muss jetzt gar nicht anhäufen, wie viel Elend es auf der Welt gibt. Und sind uns ja noch dann 2 Jahre geblieben und wir haben 2 wunderbare Kinder. Mein Mann hat 2 großartige Kinder hinterlassen.
Mhm. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich diese Kommunikation, wenn Sie heute Erfahrungen sammeln, vielleicht jetzt auch über das Amt bei der Deutschen Krebshilfe, hat sich das verbessert?
Ich kann natürlich nicht flächendeckend sprechen. Ich weiß, dass dieses Thema im Mittelpunkt auch der klinischen Ausbildung von jüngeren Ärzten steht und dass es auch natürlich nicht jedem gegeben ist, einen emotionalen Diskurs, eine emotionale, wie soll ich sagen, Begabung oder in ein Gespräch mit einzubringen, eine emotionale Intelligenz zu besitzen. Das kann man aber alles trainieren. Und dass man das trainieren kann und dass danach geholfen werden kann, das ist, glaube ich, sehr, sehr im Bewusstsein. Aber darüber hinaus muss natürlich in der Forschung noch sehr, sehr viel geschehen, weil in gewisser Weise ist es ein Perpetuum mobile, in dem wir uns bewegen. Und Krebs ist ja nicht die einzige Erkrankung, die, weil wir ja auch, Gott sei Dank, immer älter werden, einen alternden, nicht immer, aber eben auch gerade den alternden Körper betrifft. Ich denke da an Parkinson beispielsweise oder
Und man könnte sagen, Sie sind so eine Art Exportschlager Deutschlands. Ja, man ist ja dann schon auch eine Marke. Solche Zuschreibungen, befremden die Sie eher oder sagen Sie, ja, das nehme ich gerne in Anspruch, das zu sagen?
Was jetzt?
Zum Beispiel so ein Export. Sie sind ja auch Botschafterin irgendwie auf eine Art für unser Land.
Ja, und meine Virtuosi sind vor allen Dingen Botschafter. Wir haben ja in den letzten...
Müssen Sie kurz erklären, was das ist?
Ja, genau. Wir haben in den letzten fast 30 Jahren im Freundeskreis der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung immer wieder junge Streicher gefördert. Also von Kontrabass angefangen, jetzt ohne Witz, über Cello, Bratsche und Geige. Und dann hat sich irgendwann ziemlich schnell so ein kleines Ensemble und inzwischen auch ein Streichorchester daraus formiert. Und mit diesem Streichorchester Mutters Virtuosi gehe ich immer wieder auf Tournee. Letztes Jahr waren wir in Europa unterwegs, anlässlich meines 50-jährigen Bühnenjubiläums 26, 27 gehen wir nach Südamerika und ich sehe das schon auch. Genau, sehe diese jungen Menschen auch als Botschafter ihres eigenen Landes, aber auch so eine Art Goodwill-Botschafter des Miteinanders, des kulturellen Austauschs, ja, der Freude am Miteinander einfach.
Die Virtuosi sind ja ein Produkt, kann man sagen, ihrer Stiftung, die sie in den 90er Jahren, späten 90er Jahren schon gegründet haben. Also das 97. ist schon ganz einen Augenblick her. Ja. Und sie haben sich dort auf die Agenda geschrieben, dass sie junge Talente, wie sie auch eines waren, fördern. Also da schließt sich der Kreis jetzt wieder, dass sie sagen, diese Förderung ist ganz, ganz wichtig. Hat sich das verändert, wenn Sie da heute drauf schauen? Also mit welchem Startkapital starten die jungen Talente heute rein in diese Welt der Kunst im Vergleich zu Ihrem Start, den Sie ja jetzt vor fast 50 Jahren auch schon hatten?
Ich glaube, die Probleme sind ähnlich gelagert. Vielleicht ist die Kurzlebigkeit und die Notwendigkeit, sich auch so intensiv mit Marketing-Tools zu beschäftigen, einer ruhigeren Studierzeit abträglich. Es ist wahnsinnig schwer, glaube ich, ein wirklich breites Repertoire, so wie ich mir das aneignen konnte, weil es eben keine Präsenz auf Social Media, weil das nicht erforderlich war, gab es ja nicht.
Es sind halt also halbe Unternehmer schon.
Ja, und es ist eine Chance für die klassische Musik, vielleicht auch in der Breite mehr anzukommen. Es nimmt aber natürlich auch sehr, sehr viel Zeit weg. Zeit, die ich beispielsweise hatte, um mich sozialen Fragen zu stellen, um Konzerte für Kinderheime überhaupt erst zu gründen, beispielsweise in Rumänien. Es ist extrem kurzlebig geworden und diese Repertoireverbreiterung, die natürlich auch die noble Pflicht der zeitgenössischen Musik, diese zu pflegen, gar nicht mehr eigentlich zutage kommt, weil man so beschäftigt ist mit noch mehr Posten und noch mehr Reisen und noch mehr auch von seinem Privatleben preiszugeben. Es ist, glaube ich, schwieriger für junge Musiker, auch auf Veranstalter zu treffen, die post-Corona bereit sind, große Risiken einzugehen, die Risiken eben mal nicht vor vollem Haus zu spielen. Und das muss man auch verstehen, denn mit diesen Kulturförderungen, mit denen wir ja im November von jetzt auf sofort konfrontiert wurden.
Also Sie meinen mit der Kürzung von Kulturgeldern, Beispiel in Städten wie Berlin hat es, glaube ich, ziemlich stark begonnen. In Köln ist es auch der Fall. Es gibt aber andere Städte wie Hamburg, gibt auch Gegenbeispiele, die haben das Kulturbudget gerade um 11%
erhöht. Und Hamburg bekommt ja auch ein Opernhaus, hat ja auch einen großen Mäzen gefunden, der, ich glaube, 330, das Herr Kühne oder ist das Herr Kühne?
Herr Kühne, ja, wird privat finanziert.
Das ist natürlich ein Glücksfall, von dem wir in München nur träumen können, aber es ändert nichts daran, dass die Kultur Landschaft post-Corona sich nie erholt hat und dass die Diversität der Künstler und auch der Programme darunter leidet, auch wenn wir uns Diversity auf die Fahne schreiben, in der Realität sieht es halt ganz anders aus.
Anne-Sophie Mutter ist bei uns in SWR1, Leute, und nicht wenige Menschen nennen sie eine Jahrhundertgeigerin.
Um Gottes Willen.
Ein halbes Jahrhundert wird es aber bald sein, Frau Mutter.
Ja, da ein ganzes schaffe ich. Knapp nicht.
Wir werden sehen. Nächstes Jahr haben Sie aber tatsächlich Ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Und wenn Sie mal so ein bisschen zurückblicken an der Stelle und sich die Klassikwelt mal über die letzten Jahrzehnte anschauen, hat die sich verändert? Wenn ich jetzt mal so zum Beispiel bei uns ins Metier reinhöre, ins Radio, es wird tendenziell schon so, erster Eindruck, ein bisschen weniger gespielt. Hat sich das Publikum verändert? Hat sich die Klassikwelt verändert?
Die Klassikwelt hat sich einerseits sehr positiv verändert. Denken Sie an Dirigentinnen, Komponistinnen. Wir sind Gott sei Dank lange nicht mehr so schrecklich weiß. Mir ist das auch erst während Corona aufgefallen, dass die Wahl der Komponisten, Komponistinnen ja eigentlich ein Kanon aus weißen Menschen ist. Und das ist absolut erschreckend. Das zeigt, wie viel wir auch in unserer Repertoire-Recherche unterdrückt haben. Als Reaktion darauf habe ich dann angefangen, einen wirklich großartigen Musiker und Mann, den Chevalier Joseph Bologne, auszugraben, haben übrigens Kollegen von mir auch schon viel früher, einen fantastischen Virtuosen in seiner Zeit, Kammermusikpartner von Marie Antoinette, der beste Fechter Europas. Er kam aus Guadeloupe.
Danke fürs Erklären.
Ja, ja. Und wirklich eine absolute Bereicherung. Er muss Mozart begegnet sein. Und es ist total spannend zu hören, dass Mozarts A-Dur-Konzert und auch Mozarts Concertante offensichtlich von Bologna inspiriert sind und nicht andersrum. Also wahnsinnig spannend.
Wenn jetzt zum Beispiel, wenn Sie sagen, Sie haben mehr Komponistinnen, es ist diverser geworden, ja, ist auch die klassische Musik dann irgendwie auch politischer geworden?
Ich glaube, es ist more inclusive. Mhm. Ich würde gar nicht mal sagen politischer, weil es gibt natürlich viele politische Werke, es gibt ja viele Mahnmale und die Musik eignet sich wie keine andere Sprache dafür, diese Mahnmale. Benjamin's Britain's War Requiem, Polish Requiem, Krzysztof Penderecki, die 13. Sinfonie von Schostakowitsch, dieses Liko, das kurze Werk von Aftab Davichi. Also Musik war schon immer, genau wie Literatur und Malerei, Guernica, ja. Schlimmer, auch politisch, aber wir sind etwas more Diversity. Und natürlich gibt es noch mehr Möglichkeiten für Frauen, gerade in einem Beruf, der extrem männerdominiert ist. Geigerinnen, Gott sei Dank, gab es ja schon immer. Also was die Instrumente angeht, glaube ich, haben wir eine Diversity erreicht. Man fragt sich aber auch, warum auf den Opernbühnen hauptsächlich nur weiße Musiker auftreten, auch das, oder in den Ballettkompanien. Das sind sicher Themen, die man wirklich stringent weiter verfolgen muss. Da bleibt noch viel Raum für Chancengleichheit.
Eine große soziale Komponente, die dabei ist, wenn Sie sich so Ihr Publikum anschauen. Sie sind weltweit unterwegs, das heißt, Sie haben auch ein bisschen unterschiedliches Publikum sicherlich. Hat sich das über die Jahre verändert? Ist es immer grauer geworden?
Also auf jeden Fall jünger in Taiwan als irgendwo anders. Ja. Das ist die gute Nachricht.
Erfährt man da auch eine andere Anerkennung? Jetzt zum Beispiel in Asien, wenn Sie da unterwegs sind, im Vergleich zu hier bei Ihnen zu Hause in Deutschland?
Also ich glaube, Europa ist schon, also was klassische Musik angeht, kulturmüde. Musik spielt ja im Alltag keine Rolle. Öffentlich-rechtliche, Privatfernsehen. Wann kommt da abends um 8 Musik? Klassische Musik?
Nee. Spartensender, wenn dann. Ne?
Ja, genau, genau. Gott sei Dank gibt's die. In Fernost, wir haben ja eingangs über Südkorea gesprochen, ist schon spürbar, dass man klassische Musik unbedingt vereinnahmen will, dass man Interesse daran hat, dass man auch darin gut sein will, besser sein will als wir. Und das gelingt ja auch. Und entsprechend jünger ist das Publikum. Ich war mit Penderecki anlässlich seines 85. Geburtstags, das war kurz vor Corona, in China unterwegs mit seinem zweiten Filmkonzert. Die Leute sind durchgedreht. Das Gute an einem jungen Publikum oder überhaupt an einem Publikum, das jetzt nicht klassikaffin ist per se, ist ja, dass man ohne vorgefasste Meinung, ohne so ein tradiertes Hören im Ohr reingeht und dann ist so ein Penderecki, zweites Filmkonzert, natürlich hochemotional, super spannend, virtuos, all of the above. Und der Mann ist gefeiert worden von der Jugendgeneration 20 onwards, wie Beethoven.
Also wenn man mal das Ganze vielleicht in die Zukunft denkt, ja, so ins 21. Jahrhundert, klassische Musik ist ja eigentlich ein sehr redundanter Begriff. Wir nehmen ihn jetzt einfach mal, um es vielleicht griffbereit zu halten für alle. Ja. Klassische Musik, wenn Sie da ins 21. Jahrhundert, vielleicht auch über Ihre eigene Schaffensperiode hinaus, also in 50 Jahren. Wo wird sich das hinentwickeln? Also muss man das aus dieser hochintellektuellen Ecke rausholen und mehr ins Emotionale versuchen
zu bringen?
Naja,
also der hochintellektuellen Ecke wollten wir Musiker das ja nie haben. Eine Weile haben in den 70er, 80er Jahren die Komponisten versucht, bitte nicht verstanden zu werden und sich vom Publikum abzuwenden. Das Feuilleton hat auch gerne so geschrieben, dass man sich gegraust hat. Gott sei Dank war ich nicht da. Ich glaube, dass eine große Chance tatsächlich in der Filmmusik liegt. Denn die Filmmusik ist ja auch die aktuelle zeitgenössische klassische Musik. Und da ist so jemand wie John Williams, David Newman, also es gibt ja eine ganze Desplan, eine ganze Reihe auch von jungen, fantastischen Filmkomponisten. Übrigens, Aftab Davichi schreibt auch für Film. Das haben auch in der ganzen Litanei der sogenannten klassischen Komponisten wie Prokofjew oder auch Penderecki, Lutoslawski, alle haben für Film geschrieben. Also ich sehe da eine große Chance, dass man über die Schiene Filmmusik wieder einen Bezug zur aktuellen klassischen Musik schafft und das ja jede junge Generation, nehmen wir die fabelhafte Katja Bunyatischvili oder Igor Levit oder Víkingur Ólafsson oder Pablo Ferrandis. Jede Generation, auch ich, als ich Teenager war, bringt wieder ein Teil jüngere Zuhörer in den Saal und darauf zähle ich natürlich, darauf hoffe ich.
Kann man das noch weiterspinnen? Vielleicht in die sozialen Medien oder in die Games oder so Computerspiele, die dann auch vertont werden und dann vielleicht der neue Hit irgendwie.
Zwei Geiger sind die sich duellieren,
naja, weil,
mit Paganini-Etüden.
Also begabte Musikerinnen und Musiker und Komponistinnen und Komponisten gibt es doch nach wie vor viele.
Aber natürlich, ohne Frage. Und die Chance auf einem YouTube-Channel, sich eben auch einem Zuhörer verständlich zu machen und über das tägliche Üben zu berichten. Ich glaube, das ist eine Riesenchance, da auch eine emotionale Nähe zu schaffen für einen ansonsten wenig erforschten oder ja seltsam beäugten Beruf herzustellen.
Also wir bleiben positiv und optimistisch und kommen zu einer Schlussfrage. Ich habe ein altes Interview von Ihnen, das kennen Sie sehr, sehr gut, weil Sie da tausendmal schon drauf angesprochen wurden. Mit Ihren drei Wünschen, eine tolle Geige, haben wir gesprochen, haben Sie zwei von. Ferngesteuertes Auto.
Check habe ich zum 50. bekommen von meinen Kindern.
Das haben Sie damals als, ich weiß gar nicht, wie alt Sie waren, 10?
Ja, so, ja, genau.
Die und Afrika-Reise. Ist die was geworden?
Genau, ja, ich war vor 10 Jahren in Botswana und jetzt letztes Jahr zu meinem 60. sind wir nach Simbabwe gereist und das war wieder ein Traum.
Alles erreicht und jetzt waren Sie auch im SWR1, Leute. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
Anne-Sophie Vielen Dank, Mutter. Hat große Freude gemacht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.